Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Logopädie im Gespräch zwischen Praxis und Politik, dem Podcast des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie. In diesem Podcast widmen wir uns den aktuellen Entwicklungen in der Berufspolitik und der Professionsentwicklung. Wir sprechen über die Herausforderungen, Chancen und Besonderheiten, die unseren Berufs- und Verbandsalltag prägen. Alle zwei Wochen treffen wir Expertinnen und Experten aus der Logopädie, der Politik und angrenzenden Fachbereichen für Gespräche über Themen, die uns und unsere Branche bewegen. Schön, dass du dabei bist. Hör rein, denk mit und gestalte mit uns die Logopädie von morgen.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 26 unseres Podcasts. Heute möchte ich, passend zu unserem Fokusthema 10 Jahre Arbeitskreis Berufsgesetz für ein neues Berufsgesetz in der Logopädie Sprachtherapie, mit Dietlinde Schreidern über das Thema Akademisierung sprechen. In Folge 13 unseres Podcasts haben wir schon über das Berufsgesetz gesprochen. Heute wollen wir noch mehr auf den aktuellen Stand in Bezug auf die Akademisierung eingehen. Und als ehemaliges Mitglied der AG Europa, später BKIB, ehemaliges Vorstandsmitglied und DBL-Präsidentin und Sprecherin des Arbeitskreises Berufsgesetz ist Linda hierfür meine optimale Interviewpartnerin. Hallo Linda, schön, dass du heute nochmal bei uns im Podcast bist.
Tag, Hanna.
Du bist ja schon seit vielen Jahren in der berufspolitischen Arbeit aktiv. Magst du denjenigen, die dich noch nicht so gut kennen, erzählen, wie du persönlich zum Thema Akademisierung gekommen bist?
Ja, das ist ja schon eigentlich eher eine berufspolitische Geschichte, ne? Und hat erstmal mit Hochschulausbildung primär nichts zu tun gehabt. Ich habe mich relativ früh auf Verbandsebene ja engagiert, und zwar auf europäischer Ebene. Ich bin bei der zweiten Sitzung der Europäischen Dachorganisation schon dabei gewesen, 1988, Oktober 88. Da war mein Sohn gerade mal 10 Monate alt und bin nach Paris gefahren, zusammen mit der Kollegin Claudia Vogt. Und da hat im Grunde genommen eigentlich alles mit angefangen. Weil kaum war ich in dieser Truppe drin, habe ich relativ schnell gemerkt, dass wir in Deutschland ziemlich abgehängt sind, weil der Rest von Europa die Ausbildung auf Hochschulniveau schon damals hatte. Das war irgendwie normal. Und ich habe dann gedacht, nee, das gibt's auch gar nicht. Gut, die Österreicher, die waren auch noch nicht so weit. Die waren sogar noch hinter uns damals. Die hatten eine 2-jährige Ausbildung da in ihren Schulen. Und wie die dann aber nach Europa gekommen sind, 95 war das, haben die sofort alles Mögliche angepasst, haben ihre Schulen Akademien genannt, auf einmal 3-jährig und so, damit die Kollegen und Kolleginnen keinen Nachteil haben und haben ja dann eigentlich zügig in dem Sinne weitergemacht. Also die Fachhochschulausbildung in Österreich, die besteht ja jetzt meines Wissens schon 15 Jahre. Das ist ja unglaublich. Und also ich habe wirklich diesen Anstoß dann für dieses Engagement durch Europa bekommen, weil ich gedacht habe, dass es im Grunde genommen nicht in Ordnung ist, dass wir als einziges Land, also irgendwie so eine Insel im weiten Ozean, nirgendwo angedockt, ne? Das fand ich von vornherein total eine Schugge. Selbst wenn ich festgestellt habe, dass wir jetzt rein inhaltlich, also von der Ausbildung, von den Inhalten und so, ne, richtig gut sind. No, das heißt also, wir haben im Prinzip mit den anderen inhaltlich sehr, sehr stark mithalten können, bis natürlich auf bestimmte Kompetenzen, die man quasi nur im Rahmen eines Studiums bekommt, ne, also selbstständiges wissenschaftliches Arbeiten, Lesen von wissenschaftlichen Texten, was da so alles zugehört, haben wir aber auch im Laufe der letzten Jahrzehnte ziemlich zügig aufgeholt, würde ich mal sagen. Weil das gehört ja mittlerweile zum Standard dazu, auch an einer sogenannten Berufsfachschulausbildung. Aber trotzdem muss ich sagen, ist es ja nach wie vor etwas, was mich unheimlich ärgert und auch aufregen kann, wenn ich merke, wie komplett ignorant auch im Grunde genommen Politiker, Politikerinnen sind, was genau diesen Unterschied angeht. Ja, aber das war so quasi der Impuls. Und der hat mich bis heute getragen, im Grunde, ne, weil ja nach wie vor nichts geändert ist. Das Gesetz von 1980 ist so, wie es immer war. Ja, gut, da sind ein paar Änderungen drin vorgenommen worden, auch inhaltlicher Art ein bisschen. Aber im Prinzip hat sich ja an unserem Status überhaupt nichts geändert. Furchtbar, ganz furchtbar.
Genau. Ja, du hast schon gesagt, es ist nicht nur ein bildungspolitisches Thema, sondern auch ein berufspolitisches.
Ja, ich würde das gar nicht bildungspolitisches Thema nennen, weil im Grunde genommen ist es ein, also von meiner Seite ist es ein berufspolitisches Thema. Bildungspolitisch ist es nur von den Politikern gemacht worden, die versucht haben, in unserem Gesetz quasi bildungspolitische Ziele zu verwirklichen. Also dämlich ist das denn, in einem Berufsgesetz eine mittlere Bildungsebene festzuschreiben, nur damit alle die Chance haben, Logopäde, Logopädin zu werden. Ja, im gleichen Recht können sie doch auch sagen, ja, machen wir die Mediziner oder die Psychotherapeuten. Könnte man doch genauso machen. Soll auch jeder werden. Aber das ist Unsinn. Das ist schlicht Unsinn. Das hat mit dem Beruf nichts zu tun, mit den Anforderungen, die an den Beruf gestellt werden. Und gleichzeitig ist es so, dass natürlich diese bildungspolitische Ebene uns natürlich immer wieder auch in die Parade fährt. Das ist so, weil eine der Hemmschwellen ist sicherlich auch auf Länderebene, dass viele Wissenschafts- oder Kultusministerien, je nachdem wie die Zuständigkeiten halt für die Hochschulen geregelt sind, dass diese Ministerien sich sehr schwer damit tun, muss man einfach sagen, jetzt einen Beruf auf Hochschulebene anzusiedeln, der vorher auf Berufsfachschulebene war.
Boah, das stelle ich mir frustrierend vor. Wie gehst du damit um?
Da hilft im Grunde genommen eigentlich nur permanente Aufklärung und eigentlich auch mal deutlich machen, was wir für einen Beruf eigentlich darstellen. Wir sind keine Spieletante, ja. Wir grabbeln nicht irgendwelchen Kleinkindern hinterher oder wir sind auch keine Therapeuten, die auf Vorsprechen, Nachsprechen reduziert werden oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht. Politiker, Politikerinnen haben manchmal eine komische Assoziation, wenn es um unseren Beruf geht, und verkennen komplett eigentlich auch den ganzen klinischen Bereich, ja, sind dann immer völlig verblüfft, wo Logopäden überall arbeiten. Ach, auf einer Weaning-Station, was machen die denn da? Ja, oder einer Stroke, was machen die denn da? Und ich sag mal so, da hilft halt im Grunde genommen nur die Aufklärung.
Ja. Wie würdest du denn den aktuellen Stand der Akademisierung in der Logopädie in Deutschland beschreiben? Ganz ehrlich und ohne Beschönigung.
Ja, das hängt immer ein bisschen davon ab, was man darunter versteht. Ich schräg ja in der Zwischenzeit überhaupt nicht mehr von Akademisierung, weil ich finde, das ist ein völlig falscher Begriff. Es geht um die hochschulische Qualifikation für die zukünftigen TherapeutInnen. Darum geht es, um nichts anderes. Und da sind wir auf einem so prima Weg. Also wir überholen quasi eigentlich all das, was immer irgendwelche Leute behaupten, was jetzt ausreichend wäre. Sagen wir mal Wissenschaftsrat, ne? 10-20% eines Jahrgangs hochschulisch. Einfach nur, um ein paar Zahlen zu nennen. Wir haben 90 Berufsfachschulen, glaube ich, am Start. Nach meiner neuesten Statistik, jetzt in der Übersicht von den Studiengängen, die man vergleichbar hinzuziehen könnte, liegen wir bei um die 60 Studiengänge. Wir haben auch in der Zwischenzeit schon fast 20 Masterstudiengänge. Och, ist das toll, ehrlich. Also wie ich das festgestellt habe, wie sich Wissenschaft auch weiterentwickeln kann, einfach nur dadurch, dass es diese Studiengänge gibt. Ich bin einfach nur begeistert. Das heißt, die Kollegen, Kolleginnen schaffen vor Ort eine Realität, die das schon lange überholt hat, was auf politischer Ebene als ausreichend bezeichnet wird. Ja? Und von daher gesehen bin ich frohen Mutes, dass wir einfach nur dadurch, dass wir in dieser Form immer weitermachen, ja, dann auch letztendlich Politik überhaupt nicht dran vorbeikommt und sagt, die können wir ja jetzt nicht wieder zurückstufen, denn das wäre es ja. Und wenn ich mir überlege, hier im DBL hat ja auch vor kurzem noch diese Erhebung von den beiden Kolleginnen aus dem Vorstand stattgefunden. Bei der Erhebung ging es ja primär darum, rauszufinden, wie hoch die Vergütung von angestellten Kolleginnen in freien Praxen ist. Und sekundär haben die auch ganz viele andere Daten mit erhoben. Ja, und im Ergebnis kommt quasi als Nebenprodukt heraus, dass die von den knapp 1200 befragten Kolleginnen in freien Praxen 50% eine hochschulische Qualifikation haben, obwohl die das gar nicht brauchen.
Ja, ich glaube, es waren 42%.
Also das ist für mich so ein Zeichen dafür, dass die Kollegen, Kolleginnen vor Ort immer weiter sich weiterqualifizieren und ein Hochschulstudium, also eine Bachelor-Qualifikation tatsächlich auch als eine Chance begreifen, weiter voranzukommen. Ja? Und das gibt es in keinem anderen Berufsfeld. Das gibt es weder in der Physiotherapie so ausgeprägt, noch in der Ergotherapie. Obwohl die ja auch immer mehr Studiengangsangebote haben und ein Teil der Studiengänge ja auch so interdisziplinär ausgerichtet ist, also mit allen drei Therapieformen gleichzeitig. Aber die LogopädInnen, also wir als Berufsgruppe, wir sind maximal gut vertreten. Und eine Sache darf man auch nicht vergessen, in unseren Reihen jetzt der Behandler sind ja auch die akademischen Sprachtherapeuten. Das heißt, die nach 124 SGB V zugelassen werden. Und da würde ich mal so sagen, die haben, glaube ich, mittlerweile oder eigentlich immer schon gehabt, jedes Jahr um die 350 Absolventen. Das heißt, die kommen ja jedes Jahr hinzu. Wenn man jetzt sagt, ja gut, ich habe ja auch eine bestimmte Anzahl von Absolventen in den Berufsfachschulen, dann habe ich auf der einen Seite die Berufsfachschulabsolventen, die liegen bei 1200, dann habe ich die 350 hochschulisch Qualifizierten der akademischen Sprachtherapie. Ja, und dann darf ich überhaupt gar nicht vergessen, wie viel Prozent von denen, die da sogenannten berufsfachschulischen Abschluss haben, dann gleichzeitig ihren Bachelor noch machen. Das erfasst kein Mensch. Das interessiert die Länderstatistik gar nicht. Ja? Wir haben darauf aufmerksam gemacht, doch bitte schön nach dem höchsten Bildungsabschluss zu fragen. Wird nicht gemacht. Wird einfach nicht gemacht. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ganz einfach.
Das heißt, das wird so ein bisschen wegignoriert.
Ja, ja, genau.
Jetzt hast du schon angesprochen, wir haben in Deutschland ja eine ganz große Bandbreite an Möglichkeiten der Ausbildung. Wir haben die Fachschulen, wir haben die primär qualifizierenden Studiengänge, wir hatten Modellstudiengänge. Wie bewertest du denn diese Vielfalt? Ist das eine Chance oder eher ein Hindernis?
Also das ist in vielfacher Weise eine Chance. Also einmal die Chance, dass wir auf die Art und Weise natürlich durch dieses diverse Angebot der Politik sagen, hört mal, ihr müsst doch dafür sorgen, dass für Patienten und Patientinnen da eine Transparenz geschaffen wird. Wie soll ein Patient wissen, ja, wer ist denn jetzt eigentlich gut für mich? Der mit dem Abschluss, der mit dem oder dem oder dem. Das ist doch völliger Wahnsinn. Gleichzeitig ist es ja auch so, wir haben ja das Glück, dass wir die akademischen SprachtherapeutInnen in unseren Reihen haben. Da haben wir ja ein Glück. Die wollen ja auch in ein Gesetz mit einem hochschulischen Abschluss. Also besser kann man es doch gar nicht treffen. Ne? Also diese Diversität, die jetzt da ist, ist gleichzeitig auch ein Argument zu sagen, hört mal Leute, wir müssen das doch vereinfachen. Kann doch nicht sein, dass da so unterschiedliche Ausbildungsgänge sind. Die einen sind reglementiert und die anderen nicht. Und wenn die, die jetzt noch nicht reglementiert sind, im Sinne des Logopädengesetzes, sei jetzt mal so, also berufsgesetzmäßig, wenn die aber sich reglementieren lassen wollen, das ist doch eine Chance ohne Ende. Ja? Und gleichzeitig muss ich auch sagen, so rein prospektiv von der wissenschaftlichen Weiterentwicklung unseres Faches ist es natürlich toll, dass wir so diverse, unterschiedliche akademische Studiengänge schon haben, die alle ja auch irgendwo einen ganz anderen Schwerpunkt haben. Das heißt, diese Studiengänge haben ja auch gleichzeitig ein ganz eigenes Profil. Und das ist doch die Chance, also auch dieses Wissenschaftsgebiet, in dem wir uns bewegen, divers zu gestalten. Da haben wir dann im Grunde genommen relativ gute Startchancen. Und die Studiengänge, die machen da alle mit. Also ich finde das ganz bemerkenswert, wie die sich engagieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist dann im Grunde genommen eine Chance eigentlich zur Weiterentwicklung unseres Bereiches als Wissenschaftsgebiet. Ja, der Wissenschaftsrat hat 2023 uns aufgefordert, jetzt hier aber auch massiv zu werden, hat aber gleichzeitig seine komische Empfehlung 10-20% nicht zurückgenommen. Also liegt aber an den Bundesländern, muss man sagen. Die hätten keine andere Empfehlung geben können, dann wäre nämlich das Gutachten nie veröffentlicht worden.
Ein häufiges Argument gegen die vollständige Akademisierung lautet ja, wir brauchen Praxis, keine Theorie. Wie begegnest du dem?
Ja. Das kenne ich, das ist mir sehr vertraut. Ich finde, in der Zwischenzeit haben wir da durchaus also einen Gegenbeweis gefahren, eigentlich auch durch die Studiengänge, die sehr gut aufzeigen, wie sich eine Praxis, eine qualitativ hochwertige Praxis jetzt tatsächlich auch in der Hochschule realisieren wird. Sollen die Kollegen, Kolleginnen sich einfach nochmal angucken, was die Kollegen in Erlangen, an der Uni Erlangen da machen. Dann wissen die genau, wie das läuft. Oder auch andere Studiengänge sind der beste Beweis dafür, dass man tatsächlich ja, die praktische Ausbildung nach unserem Verständnis. Das heißt, ich lerne im Grunde genommen das therapeutische Grundkonzept an der Hochschule unter Supervision der Lehrtherapeuten, die gleichzeitig die Unterweisung in der Diagnostik und in Therapiemethoden gemacht haben. Ja? Das ist das eigentlich Wichtige. Und extern wird im Grunde genommen nur das vertieft, was man ja sowieso schon gelernt hat, beziehungsweise es fällt einem auf, hier fehlt irgendwas und man kommt in die Diskussion. Das ist ja gute gelebte Praxis. Aber nicht die Idee, dass sich jemand dagegen wehrt, kann ich übrigens sehr gut verstehen, dass man die ganze praktische Ausbildung auslagert, so wie das zum Beispiel in der Physiotherapie und der Ergotherapie in der Tat ist. Das haben wir ja noch nie gemacht. Das ist nicht unser Prinzip. Und das haben wir in der Studienordnung, die wir im Arbeitskreis Berufsgesetz, den ich ja seit 10 Jahren leite, festgeschrieben. Das ist das allgemeine Grundverständnis, interne Praxis, externe Praxis, die Verknüpfung von Theorie und Praxis eigentlich auch im Rahmen hochschulischer Ausbildung.
Ja, also vom Prinzip her, das Grundgerüst ist eigentlich schon da. Es müsste nur flächendeckend umgesetzt werden, oder?
Ja, damit es flächendeckend umgesetzt werden kann, bedarf es eines neuen Berufsgesetzes. Also diese Umsetzung, also die Rahmenstudienordnung, das finde ich was sehr Schönes, hat bisher auch dazu beigetragen, dass es durchaus Kollegen und Kolleginnen gibt, die ihre eigene Studienordnung in Anlehnung an diese Konzeption schon neu gestaltet haben und danach ausrichten, einfach weil die davon ausgehen, naja, das ist ein Grundgerüst eigentlich eines Berufes, der therapeutisch ausgerichtet ist und der im Grunde genommen eigentlich auch dieses Grundverständnis von Praxisausbildung in der Studienordnung hat. Und von daher ist auch dieser Beginn schon, dass einige schon angefangen haben, das umzusetzen, natürlich auch durchaus für mich so ein Zeichen dafür, okay, die probieren das aus, ob das wirklich geht. Und es erweist sich durchaus als tragfähig. Es sind sicherlich die ein oder anderen Sachen da, die man noch ändern könnte. Wir sind ja auch in der Diskussion mit dem seit 2 oder 3 Jahren bestehenden Fachbereichstag für Therapiewissenschaften. Das sind im Grunde genommen alle Hochschulstudiengänge, die sich da zusammengeschlossen haben, auf Ebene der Hochschulrektorenkonferenz. Also der Fachbereichstag Therapiewissenschaften ist in der Hochschulrektorenkonferenz angesiedelt. Und die Kollegen und Kolleginnen haben durchaus die ein oder andere Geschichte, die sie kritischer sehen, also an der Vorlage. Aber vom Prinzip her, würde ich mal sagen, haben wir mit dieser Konzeption, die wir vor 9 Jahren erarbeitet haben schon, haben wir, glaube ich, ein sehr gutes Grundgerüst geschaffen. Was auch daran liegt, es ist ja wirklich eine konzertierte Aktion gewesen zwischen Studiengängen, Berufsfachschulen, Dozentinnen, Studierenden. Also alle waren beteiligt, ja, alle im Grunde genommen, die in dem Bereich relevant sind, haben sich da beteiligt und es war schon damals eine sehr heftige Diskussion um das ein oder andere Detail, ganz sicher. Aber diese Verständigung darauf vom Grundprinzip her, ob das die Inhalte angeht oder das Konzept selber, das wird auch heute von keinem in Frage gestellt, ja. Das finde ich bemerkenswert. Also ich finde es nach wie vor bemerkenswert, aber zeigt, dass diejenigen, die da auf der Ebene damals zusammengearbeitet haben, es war eine kleine Arbeitsgruppe, die da in konzertierter Aktion das Konzept erstellt und zur Abstimmung gestellt hat, ne? Und dann haben wir im Grunde genommen im großen Rahmen nur uns konzentriert auf einzelne kritische Aspekte und die geklärt. Und dass das möglich war, muss ich sagen, Chapeau. Das fand ich gut. Fand ich sehr gut, ja.
Ja, total gut. Jetzt gibt es ja Leute, die befürchten, dass eine reine Hochschulausbildung den Fachkräftemangel noch verschärft. Weniger Ausbildungsplätze, längere Studienzeiten. Was sagst du dazu?
Erstmal gehe ich davon aus, dass es das in der Tat überhaupt nicht tut. Und zwar, weil wir so viele Studienplätze schon haben. Also im Moment ist es so, dass auf Ebene der sogenannten DBS-Dozentenkonferenz. DBS ist der Deutsche Bundesverband für akademische Sprachtherapie Logopädie. Und die haben eine Dozentenkonferenz und da waren beim letzten Mal 30 Studienstandorte vertreten. 30, ja. Im Grunde genommen eigentlich war ganz Deutschland vertreten, kann man so sagen. Und da findet im Moment auf dieser Ebene unter Absprache auch noch mal eine Erhebung statt, einfach um rauszukriegen, wie hoch ist eigentlich das Studienangebot schon jetzt. schon jetzt in Bezug auf primär qualifizierende Bachelorstudiengänge. Ja, man muss ja die Bachelorstudiengänge immer danach unterscheiden, ob sie primär qualifizierend sind oder additiv sind.
Und was heißt das genau?
Primär qualifizierend sind für mich alle Studiengänge, die entweder noch unter das Logopädengesetz fallen, also in der Ausnahme, dass die dann an Hochschulen die Qualifikation durchführen können, und die Studiengänge der akademischen Sprachtherapie. Das sind im Grunde, ich glaube, es sind 12 Studiengänge, die wir da haben. Und alle anderen sind entweder ausbildungsintegrierend, das heißt, da ist eine sehr enge Verzahnung und Verknüpfung zwischen berufsfachschulischer Ausbildung und hochschulischer Ausbildung. Diejenigen, die an der Berufsfachschule ihre Ausbildung machen, die haben sofort im Visier Bachelorabschluss. Und von diesen Berufsfachschulen, die wir haben, haben 80% eine solche Kooperation. 80%, das ist also das gibt es weder in der Physio noch in der Ergo so hoch. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass die Mehrheit derjenigen, die GES ja fertig werden, schon eigentlich eine hochschulische Qualifikation haben. Ne? Einfach weil, also du hast halt die Chance, relativ schnell deinen Bachelor danach zu erwerben. Und ich war noch bei den Studienplätzen im Fachkräftemangel. Wir gehen davon aus, dass das überhaupt nicht passieren wird. Auch vor dem Hintergrund, dass sehr viel, also die meisten der Berufsfachschulen sich tatsächlich ja auch in der Vorbereitung für den Übergangsprozess befinden. Der Bund Deutscher Schulen für Logopädie, der ist ja von Beginn an mit im Boot gewesen bei uns und hat da auch schon ein Grundsatzpapier erstellt, wie man den Übergang gestalten kann. Das heißt, entweder indem man Teil dieses neuen Hochschulsystems wird, das besteht ja immer die Möglichkeit, oder aber indem man dann im Grunde genommen sich unter Umständen umorientiert. Ein Teil der Berufsfachschulen wird geschlossen, klar, das ist sicherlich so. Aber ich würde mal so sagen, die Landeshochschulgesetzgebungen lassen Kooperationen mit solchen Einrichtungen unterschiedlicherweise zu. Das muss man einfach nur mal rauskriegen, ob das geht. Also hier in Nordrhein-Westfalen gab es immer die Möglichkeit, dass Nicht-Hochschuleinrichtungen als sogenannte An-Institute fungieren, bestimmte Funktionen und Tätigkeiten übernehmen zum Beispiel. Ne? Und sowas gibt es in anderen Landesgesetzgebungen auch. Also von daher gehe ich mal davon aus, es wird nicht zu einem Mangel kommen, überhaupt nicht. Und man muss auch sehen, ein Berufsgesetz, wenn das in Kraft tritt, hat das eine Übergangszeit. Die steht im Gesetz. Bei den Hebammen sind das 7 Jahre gewesen. Wir gehen davon aus, wir schaffen das locker in 5. Einfach nur, weil wir ja nicht so viele neue Strukturen aufbauen müssen. Die Hebammen haben de facto fast bei null angefangen. Wie das Gesetz neu war, gab es einen Studiengang. Man muss sich das vorstellen, einen Studiengang. Jetzt gibt es in jedem Bundesland mehrere Studiengänge. Ich glaube, die sind jetzt mittlerweile bei 70 angekommen. Zack, zack, zack. Das brauchen wir geil. Wir haben, im Grunde genommen haben wir alles. Wir müssen es nur mal dürfen. Das ist das Problem. Das ist eigentlich ihr Kernproblem. Also das zum Fachkräftemangel. Und dann war noch eine Nachfrage. Ach, längere Studienzeiten. Ja, aber zu Zeiten von, ich sag mal, Bologna, Bachelor. Also das ist ja sehr schulisch. Ne? Da muss ich gar nichts weiter zu sagen. Also das glaube ich überhaupt gar nicht, dass da irgendwas passiert. Keine längeren Studien, nein. Man muss sich das auch mal angucken, also jetzt so im gesamten Hochschulbereich, wie lange brauchen die Leute eigentlich und so. Und wenn man ganz, das hängt ein bisschen natürlich immer von der Studienordnung in der jeweiligen Hochschule statt, aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Studienordnung nach einem geltenden Berufsgesetz kriegt, dann hängt man da im Grunde genommen eigentlich so in dieser Mühle drin. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass sich da irgendwelche Verlängerungen ergeben. Ich sage mal so, ein Hochschulstudium hat unter Umständen für den einen oder die andere den Vorteil, dass es nicht so problematisch wird, wenn mal jemand krank wird oder wegen irgendwelcher anderen Sachen, zum Beispiel Schwangerschaft, unter Umständen mal pausieren muss. Das haben wir ja alle so, ich habe das ja auch so erlebt, das war dann immer irgendwie schwierig, erforderte dann immer irgendwelche zusätzliche Orga, nicht? Was weiß ich, konnte nicht am Staatsexamen teilnehmen oder konnte dann, was weiß ich, diesen Teil nicht abschließen. Da musste man sich dann wieder irgendwas Neues überlegen. Nee, also wenn ein Hochschulstudium da ist, dann ist im Grunde genommen eigentlich durch diese Konzeption eines Hochschulstudiums von vornherein, gerade für solche Sonderfälle, sage ich jetzt mal, ein bisschen mehr Luft da.
Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Wenn du dir wünschst, dass diese Folge etwas bei den Hörerinnen und Hörern auslöst, was soll das sein? Was sollen sie danach anders sehen oder machen?
Ach, ich weiß ja gar nicht, was die Hörerinnen oder Hörer sehen oder wie die was einschätzen. Nee, was vielleicht einfach, was sie ein Stück weit mitnehmen. Erstens, es gibt bestimmt Kollegen, Kolleginnen, die denken, ach, das ist doch schon alles gelaufen. Die merken gar nicht, dass wir gar keine hochschulische Ausbildung im Berufsgesetz etabliert haben. Also das wäre zum Beispiel so eine Sache, ja, dass man weiß, das Berufsgesetz ist immer noch das Logopädengesetz von 1980. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Dann, was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass unter die Bereitschaft vielleicht ein bisschen da ist, auch mitzumachen. Wenn man tatsächlich, wenn wirklich der Worst Case eintritt und Frau Waken uns versucht teilzuakademisieren, dass alle aufstehen und sagen, nee, nicht mit uns. Das wünsche ich mir. Weil ich glaube, nur auf die Art und Weise lässt sich auch nochmal auch ein ministerielles Gehirn quasi vielleicht dafür zu erweichen, dass das alles ziemlich gequirlter Quark ist, an so etwas überhaupt zu denken. Hoffe ich. Ne? Also das denke ich, also wenn dann der Verband tatsächlich zu einer Aktion zum Halali bläst, mitmachen, mitgehen und dann zack, mal dem Bundesministerium für Gesundheit in Berlin alles vor die Füße werfen, was man kriegen kann, um zu demonstrieren, hört mal Leute, ihr könnt sie nicht mehr alle haben. Das wünsche ich mir.
Ja, das wünsche ich mir auch, dass alle irgendwie zusammenhalten und laut werden, wenn das wirklich passiert.
Ja, also man muss dann laut werden, ja, und zwar ziemlich laut und sich irgendwie was überlegen, wo, also in diesen Zeiten mit Social Media und ich weiß nicht, was alles so immer läuft, muss man sich wirklich gut überlegen, wie man sich da zu Wort meldet und dann entsprechend dem ganzen Nachdruck verleiht.
Ja, sehr gut. Okay, kommen wir zur abschließenden Frage. Wo siehst du denn die Logopädie in Deutschland in 10 Jahren?
Also, in 10 Jahren, denke ich mir, haben wir ein Berufsgesetz schon länger etabliert. Ja. Und haben es auch geschafft, in dieser Zeit schon die ein oder andere Veränderung wieder aufzunehmen, weil so ein Berufsgesetz lebt von Veränderung, nämlich von Veränderung des Berufes, der sich ja auch immer weiterentwickelt. Und dass wir Kollegen, Kolleginnen haben, die nach wie vor mit viel Herzblut diesen Beruf ausüben und ja, dafür einstehen, dass dieser Beruf sich weiterentwickelt und alles daran setzen, dass der Beruf auch attraktiv bleibt für jüngere Kollegen, Kolleginnen beziehungsweise für Abiturienten, Abiturientinnen. Das wünsche ich mir eigentlich. Und das sehe ich auch, dass das gehen kann, weil ich habe, und das merke ich jedes Mal, auch diese ganz kurzes Dasein da in Weimar hat mich das auch so ein bisschen gelehrt. Mir macht Mut, die vielen engagierten jungen Kollegen, Kolleginnen zu sehen, die mit sehr viel Herzblut diesen Beruf vorantreiben und ihm schon auch ein neues Gepräge gegeben haben. Das finde ich toll. Also diese, und das glaube ich, das zeichnet unseren Beruf oder die Menschen, die diesen Beruf ausüben, aus. Diese Neugierde, dieses Interesse an anderen Menschen und eben halt auch keine Angst vor Veränderung haben. Ich glaube, das ist so dieser Motor, der wichtig ist, um diesen Berufsstand immer weiter voranzutreiben und ja, ihn nach vorne zu bringen. Und dass wir vielleicht auch es schaffen, tatsächlich so ein Stück weit dieses blöde Gesundheitssystem so aufgeweicht zu haben, dass die Augenhöhe, von der Ärzte immer manchmal sprechen, nicht die Augenhöhe ist, die der Arzt definiert, sondern das ist die Augenhöhe, die dadurch gekennzeichnet ist, dass er einen als gleichberechtigt akzeptiert, wahrnimmt, Teil des Systems ist, das nur dafür da ist, eine optimale Versorgung zu gewährleisten. Und er bringt seinen Teil dabei oder sie und wir den unseren. Das, ja. Also die Chance besteht, dass das immer mehr wird, weil ja auch unter den jungen MedizinerInnen doch eine ganze Reihe von Kollegen, Kolleginnen sind, die genau in diese Richtung gehen. Nur leider hat sich das noch nicht auf Funktionärsebene rumgesprochen. Und da wünsche ich mir wirklich, dass sie mal Funktionäre wählen, die da ein bisschen offener sind und nicht nur dieses Standardbewusstsein wie ein Schild vor sich hertragen. Ja, so ist das.
Das finde ich echt einen schönen Abschluss für die Folge, dass wir positiv in die Zukunft blicken können und irgendwie auch ein Ziel vor Augen haben und uns dahin bewegen können. Finde ich richtig gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du heute nochmal zu Gast warst.
Gerne.
Und es wird wahrscheinlich, hoffe ich, nicht das letzte Mal gewesen sein.
Wer weiß, vielleicht zu einem anderen Thema. Mache ich auch gerne, immer wieder gerne.
In der nächsten Folge wird es um das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz, was ein langes Wort, gehen, dessen zweite und dritte Lesung im Bundestag am 10. Juli stattfinden soll. Ich spreche dazu mit Stefan Olbrich aus dem Bundesvorstand und ihr könnt am 17. Juli hören, was beschlossen wurde und welche Auswirkungen das auf uns in der Logopädie-Tätige hat. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung und hinterlasst gerne einen Kommentar. So helft ihr uns, mehr Menschen zu erreichen und sorgt dafür, dass wir euch auch weiterhin regelmäßig mit neuem Content versorgen können. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.